Horst Gungel liest aus seiner Jesus-Trilogie aus dem ersten Band mit dem Titel Jesus, die erste Indienreise. Das neunte Kapitel, es lautet Das Arsakidenreich und Zarathustra. Anfang Juni traf der Karawanenkonvoi in Arsakia ein, der Hauptstadt des Arsakidenreiches, das rund 250 Jahre zuvor von Arsakes dem Ersten gegründet worden war. Mindestens eine Woche wollte Agathokles hierbleiben, seine Waren anbieten, sowie mit den anderen Karawanenführern des Konvois beraten, ob sie gemeinsam weiterreisen oder getrennte Wege gehen würden. Mindestens eine Karawane würde sowieso ausscheren, denn ihr Ziel war Arsakia. Jesus aber hatte hier ein ganz anderes Ziel. Er wollte möglichst viel über die Lehre erfahren, die auf Zarathustra zurückzugehen schien. Ein Weisen, der vor vielen Jahrhunderten hier gelebt haben musste. Genaros hatte er leider bisher nicht Erfahrung bringen können. Das sollte sich, so hoffte er, jetzt ändern. Da sie im griechischen Kulturraum waren, der sich von Sizilien im Westen bis zum heutigen Pakistan im Osten erstreckte, war die Sprache der Gelehrten das Griechische. Noch vor einem halben Jahrhundert, als er Engedi und die Essener verließ, sprach Jesus nur gebrochen Griechisch. Das hatte sich jedoch in den letzten zwei Monaten stark verbessert. Da der einzig wirkliche kluge Mann in der Karawane Alexander war, hatte sich Jesus vor allem mit ihm unterhalten, wenn sie abends am Lagerfeuer saßen. Alexander sprach lieber Griechisch, seine Muttersprache. Er konnte aber auch Aramäisch. Sie hatten also mit dem Aramäischen eine gemeinsame Sprache. Jesus hatte ihn gebeten, mit ihm Griechisch zu sprechen. Aber wenn er Begriffe nicht verstand, konnte er Alexander fragen und dieser konnte ihm sagen, was ihnen im Aramäischen entsprach, oder er umschrieb den Begriff mit etwas anderen Worten auf Griechisch. Auf diese Weise hatte Jesus inzwischen recht gute Griechischkenntnisse. Er suchte also einen Tempel der Zoroaster und einen Priester, der ihm die Lehre erklären konnte. Den fand er in Artaban. Sie vereinbarten sich am nächsten Tag nachmittags zu treffen, wenn Jesus mit dem Versorgen der Kamele fertig war. Werter Herr Artaban, sagt Jesus, ich komme aus Palästina und bin Jude. Ich habe von eurer Religion erst vor kurzem gehört und bin immer interessiert, ob es etwas gibt, das noch besser ist als die jüdische Religion. Oder ob es Teile in anderen Religionen gibt, die auch für mich als Juden eine Bereicherung sind. Daher frage ich euch, was ist besonders an eurer Religion? Was sollte ein Mensch tun? Woran sollte man glauben? Wie kann ich mich verbessern? Was kann ich anderen sagen, was ihnen hilft? Artaban sah den jungen Mann an. Das hast du schön gesagt, Jesus. Das sind eine Menge Fragen. Am liebsten möchte ich mit deiner Frage beginnen, was ein Mensch tun sollte. Da gibt es eine ganz klare Anweisung bei uns. Es sind drei Dinge, die der Mensch tun sollte. Erstens, der Mensch sollte Gutes denken. Zweitens, der Mensch sollte Gutes reden. Und drittens, der Mensch sollte Gutes tun. Jesus freute sich. Das ist eine ebenso gute wie knappe und geniale Anleitung, das gefällt mir. Da ist allerdings immer die Rede vom Guten, da frage ich mich doch, woher kommt das Böse? Und der Priester erklärte ihm, die Welt, mein lieber junger Freund, ist von zweierlei Geist. Da ist Spender Manju, der gute Geist. Aber er hat auch einen Zwilling, den Angra Manju, das ist der böse Geist. Durch ihr Zusammenwirken besteht die Welt. Damit der gute Geist siegt, muss der Mensch entscheiden. Er ist nämlich das einzige Lebewesen, das sich in jedem Moment entscheiden kann, ob er dem guten oder dem bösen Geist folgt. Jesus überlegte einen Moment, dann fragte er, aber sagt mir bitte, Herr Artaban, hat Gott auch den bösen Geist geschaffen? Der Priester antwortete, die Welt, mein lieber Jesus, wurde erschaffen von Ahura Mazda. Sein Widersacher aber ist Ahriman, der Herr der Finsternis. Vor dem solltest du dich hüten. Am Tage des Gerichts werden wir danach beurteilt, wem wir gefolgt sind, dem guten Geist oder dem bösen. Jesus bohrte nach, denn eine Antwort, ob der Schöpfer auch das Böse geschaffen hat und wenn ja, warum, hat er hier ebenso wenig erfahren wie bei den Rabbinern in Jerusalem. Aber als ich herausstellte, dass der Priester es nicht sagen konnte, ließ er davon ab. Diese Antwort gab der Zoroastrismus offensichtlich ebenso wenig wie das Judentum. Aber Jesus hatte herausgefunden, dass es auch hier so etwas gab wie den Tanach, nämlich eine heilige Schrift namens Avesta. Wenn ein Priester durch Fragen verunsichert wird, so antwortet er auch hier: Es steht aber geschrieben. Weiters stellte es sich heraus, dass es hier, wie bei den Römern und Griechen, weitere Götter gab. Sonnengott, Mondgott, sogar Tageszeitengötter. Es gab auch Engel und 7 Erzengel, die die Personifizierung der Tugenden waren, nämlich der gute Sinn, die beste Wahrheit, das wünschenswerte Reich, die segenbringende Frömmigkeit, Wohlfahrt, nicht sterben und der segenbringende Geist. Allerdings fand Jesus das, wann immer er versuchte, etwas ganz konkret herauszufinden, zum Beispiel was die besten Wahrheiten von guten Wahrheiten unterscheidet oder wie diese Wohlfahrt konkret aussieht und wer wofür verantwortlich ist, es dann einfach keine klaren Antworten gab. Das kritische Denken, wie er es bei dem Rabbiner Sekundus kennengelernt hatte, oder der Geist dessen, was ihm Dimitros mit dem längeren Zitat des Erwachten mitteilte, fehlte hier ganz. Sicher, das konnte an diesem bestimmten Priester liegen. Als Jesus sich an Dimitros erinnerte, fiel ihm auf, dass er von ihm damals auch gehört hatte, dass die Buddhisten keine Tiere opferten. Daher fragte er Artaban, sagen Sie, gibt es bei euch Zoroastern auch Tieropfer? Ja, Jesus, wir opfern auch Tiere. Es ist aber wichtig, dass man sie vorher nicht grausam behandelt. Das, so sagte sich Jesus, war doch einmal eine klare Aussage. Ansonsten war er von dem Gespräch etwas enttäuscht. Das Gleiche kann man wohl auch von Artaban sagen, der kurz darauf das Gespräch damit beendete, dass er sagt, er habe noch sehr, sehr viel zu tun. Als er sich mit den Worten, ich wünsche dir alles Gute für deinen weiteren Lebensweg, verabschiedete, war Jesus klar, dass er kein Wiedersehen wollte. Der Zoroastrismus schien also auch nicht besser zu sein als das Judentum. Andererseits wollte er sich nach einem einzigen Gespräch mit einem seiner Priester auch nicht zu einem vorschnellen Urteil verleiten lassen und sagte sich, ich kann auf dem Rückweg von Bharat Ganarajiya noch einmal das Gespräch mit Priestern des Zoroastrismus suchen. Bei 2 kurzen Begegnungen mit anderen Priestern dieser Religion hatte Jesus auch nicht mehr Erfolg, so dass es ihm nichts ausmachte, als Alexander ihm am Abend eröffnete, man würde am übernächsten Tag bereits aufbrechen. Es habe sich ergeben, dass 4 Karawanen zu diesem Zeitpunkt Richtung Hekatompylos aufbrechen wollten. Es hieß auch, Stadt sei nicht mehr mit größeren Banden zu rechnen, so dass außer den von den einzelnen Karawanen angestellten Wächtern nur noch 5 erfahrene Kämpfer mitziehen würden. Am folgenden Tag ging Jesus mit Alexander wieder einige Besorgungen erledigen. Proviant musste ergänzt und einige andere Dinge mussten besorgt werden, zum Beispiel Seile. Außerdem hatten die Wächter darauf bestanden, dass jeder noch einen wollenen Übermantel bekam, wenn man weiter als bis Hekatompylos ziehen würde. Es war zwar erst Juni, aber sie würden die Ebenen von Barad Ganarit Ratschia erst spät im Jahr erreichen und mussten noch durch mehrere Hochgebirge, wo es bereits ab September Schnee und Frost geben konnte. In der zweiten Juniwoche brach also die Rumpfkarawane auf in Richtung Hekatompylos. Die Strecke erwies sich als unproblematisch. Sie erreichten ihr Ziel nach 3 Wochen. Der Name Hekatompylos ist griechisch und bedeutet Stadt der 100 Pforten, was jedoch einfach nur bedeutete, dass die Stadt mehr als die damals 4 üblichen Stadttore hatte. Der Ort mochte einige 10.000 Einwohner haben, war jedoch trotz des etwas großspurigen Namens keine Metropole wie Antioch oder Arsakia. Dennoch machte sich Jesus auch hier an seinem freien Tag daran, einen Priester des Zoroastrismus zu suchen und fand einen namens Meba. Nachdem er sich und sein Anliegen vorgestellt hatte, fragte ihn: Werter Herr Meba, mir ist zu Ohren gekommen, dass eure Religion lehrt, dass die Menschen nach dem Tode gerichtet werden. Könnt ihr mir dazu Näheres sagen? Meba schien erfreut über die Frage. Aber sicher, junger Herr, es steht geschrieben, dass alle Buhrungen der guten wie der bösen Taten nach dem Tod des Menschen, wenn die Seelen an der Chinwat-Brücke kommen, verglichen werden. Diese Brücke ist von Mazda geschaffen worden. Der Gott Visaresha führt die Seelen fort. Dann erscheint ein schönes, wohlgewachsenes Mädchen mit 2 Hunden. Es ist mit einem Strick versehen und zerrt so die schlechten Seelen in die Finsternis hinwand. Die Seelen der wahrhaft Gerechten aber beschreiten die Chinwat-Brücke. Jesus fragte nach: Wenn ich es richtig verstehe, gibt es also 2 Sorten Menschen, die wahrhaft Gerechten und diejenigen, die trügerisch sind. Ja, genau so ist es, Herr Jesus. Man kann das Gute auch als Wahrhaftigkeit bezeichnen. Das Böse ist aber voller Lug und Trug. Es gibt das Reich des Lichtes, in dem Ahura Mazda, der Herr der Weisheit, wohnt. Auf der anderen Seite befindet sich der Abgrund der Finsternis, wo sich sein Gegenpart Ahriman verbirgt, die Macht der Negation, der Zerstörung und des Todes. Jesus erschien dieser Dualismus nicht ganz seiner Wahrnehmung zu entsprechen. Aber er war nicht gekommen, um zu diskutieren, sondern um etwas über die Lehre Zarathustras zu erfahren, damit er sie beurteilen, teilweise übernehmen oder verwerfen konnte. Er fragte also weiter. Also dieser Dualismus zwischen Licht und Finsternis, zwischen Ahura Mazda und Ahriman, diese unversöhnlichen Gegensätze sind der zentrale Ansatz eures Glaubens, wenn ich das richtig verstehe. Ja genau, junger Herr, diese beiden Gegensätze, diese Prinzipien von Wahrhaftigkeit auf der einen Seite und Lug und Trug auf der anderen unterscheiden sich fundamental. Das Entscheidende ist, dass sich jeder Mensch, da unterscheidet er sich von den anderen Lebewesen, frei für die eine und gegen die andere Seite entscheiden kann. Ich habe mich entschieden. Ich stehe auf der Seite der wohltätigen, unsterblichen, der Spende Amesas, den 6 Mächten des Lichtes, nämlich dem guten Sinn, der besten Wahrheiten, dem wünschenswerten Reich, der segenbringenden Frömmigkeit, der Wohlfahrt und dem Nichtsterben, die zusammen mit Ahura Mazda die göttliche Siebenheit bilden. Daher steht geschrieben, so verehren wir denn die guten Wesen männlich und weiblich, die Spender am Mesas, die ewig Lebenden, die ewig Wohltätigen, die am guten Vorsatz festhalten. Da war sie wieder, diese Schriftgläubigkeit, die nicht hinterfragt werden durfte, wie bei den Rabbinen im Tempel von Jerusalem, wo es mit Primus, Secundus und Tertius glücklicherweise lobenswerte Ausnahmen gab. Solche Ausnahmen wird es auch hier geben, sagte sich Jesus. Wenn ich aber dereinst das Wort Gottes in Palästina verkünde, werde ich keine dieser alten Schriften zum Dogma machen. Und laut sagt er, ich danke euch, werter Herr Meva, für diesen Einblick in eure Religion. Ihr habt mir damit sehr geholfen. Für Jesus war damit alles erledigt, was er im Reich der Asakiden erledigen wollte. Er freute sich jetzt auf das, was er in Baktrien und in Bharat Ganarachiya an spirituellem Wissen finden würde. Aber er wusste, dass es noch Wochen, vielleicht Monate dauern würde, bis sie dort waren. Nachdem die Kaufleute alles erledigt hatten, was sie in Hekatonpylos vorhatten, ging es 2 Tage später weiter Richtung Herat. Vor ihnen lag jetzt die 2. schwere Etappe. Danach sollte es leichter werden. Aber diese jetzt hat es noch einmal in sich, denn sie war über 600 Meilen lang. Es ging über 6000 Höhenmeter aufwärts und 5500 abwärts. Allerdings würden sie wohl etwas zügiger vorankommen als auf der ersten großen Etappe im Asakidenreich, denn der Restkonvoi bestand jetzt nur noch aus 4 Karawanen. Die ersten 4 Tage verliefen problemlos. Doch am 5. stellte Jesus, der auch für die Kontrolle der vorderen Karawanenhälfte zuständig war, fest, dass ein Kamel merkwürdig ging. Es lahmte etwas am rechten Vorderhuf. Er meldete das Problem Agathokles, der es sich ansah und entschied, dass eine Rast eingelegt werden musste, um das Kamel vom Gepäck zu befreien, das auf die anderen Tiere verteilt wurde. Leider schien das Problem dadurch nicht zu verschwinden. Das Tier hinkte weiter. Obwohl Jesus gut auf es einredete, schien es starke Schmerzen zu haben. In der Nacht machte Jesus dem Kamel einen Kräuterwickel, von dem er wusste, dass er bei Menschen half. Ob die Kraft der Kräuter auch durchs Fell drang, war zweifelhaft. Das Tier war die ganze Nacht unruhig und fand nur wenig Schlaf. Am nächsten Morgen entschied man sich, dass Agathokles Karawane ans Ende des Konvois kam und das kranke Kamel ans Ende der Karawane. Gegen Mittag jedoch ging es nicht mehr. Agathokles Karawane wurde abgekoppelt. Man einigte sich, dass das Kamel geschlachtet, ausgenommen und das verwertbare Fleisch zerteilt und mitgenommen werden musste, was allerdings einige Stunden dauern würde. Der übrige Teil des Konvois würde langsam weiterziehen. Agathokles Karawane konnte so den vorderen Teil in 2 Tagen einholen. So verfuhr man. Am nächsten Tag brach man bei Zeiten auf und verzichtete auf die Mittagspause, um den Konvoi auch sicher am nächsten Tag einholen zu können. Doch schon am Nachmittag sah man, dass er in einem Tal lagerte. Was war geschehen? Einer der Männer des Konvois kletterte die Leute von Agathokles Karawane auf. Heute Vormittag gab es einen Angriff auf uns. Es waren zum Glück nur 5 Reiter. Sie kamen von links, stürmten auf uns zu und töteten das Leitkamel, um es an der Weiterreise zu hindern. Zum Glück hatten wir neben den 2 Wächtern von jeder Karawane noch die 5 angeheuerten Kämpfer, sodass wir stärker waren und uns erfolgreich verteidigen konnten. Wir verletzten einen der Männer und trafen auch ein Pferd, das verletzt stürzte. Darauf nahmen die anderen dessen Reiter mit und flohen. Auch einer unserer Männer wurde am Arm getroffen, glücklicherweise war es kein Giftpfeil. Dann schlachteten wir das verletzte Pferd und nahmen das getötete Kamel aus. Zwei unserer Kämpfer verfolgten die Räuber und sahen, dass sie ein Zeltlager 4 Meilen von hier haben. Dort gibt es aber wohl keine anderen kampffähigen Männer, sondern nur Frauen, Kinder und einen alten Mann, sodass wohl nicht mit einem weiteren Angriff zu rechnen ist. Auch scheint keiner der Männer weitergeritten zu sein, um Verbündete zu holen. Wir haben also entschieden, hier zu kampieren und in der Nacht unsere Wachen zu verstärken. Jesus sah nach dem verletzten Mann. Man hatte ihm den Pfeil entfernt. Dabei war wohl ein Teil der Spitze abgebrochen. Jesus besah sich und sagte, wenn dieser abgebrochene Teil nicht entfernt wird, wird sich das vereitern, was dazu führen kann, dass der Arm amputiert werden muss. Wisst ihr, wie weit der Pfeil im Arm steckte? Ziemlich genau 1,5 Daumen breit, sagt der Mann, der den Pfeil entfernt hatte. Jesus wandte sich an den Verletzten. Wenn die Pfeilspitze nicht entfernt wird, wird sich in 2 Tagen so viel Eiter gebildet haben, dass du starke Schmerzen hast. Dann wird es nicht mehr möglich sein, die Pfeilspitze zu entfernen. Vermutlich wird dann die Wunde auch nicht mehr verheilen. Dann ist der Tod nur noch dadurch zu vermeiden, dass man dir den Arm abnimmt. Aber auch da besteht die Gefahr, dass Knochensplitter in der Wunde bleiben oder du zu viel Blut verlierst, um zu überleben. Die einzige Alternative ist, die Pfeilspitze jetzt herauszuschneiden. Auch das ist sehr schmerzhaft, aber nicht tödlich. Durch einen Kräuterverband kann die Verletzung geheilt werden. Ich habe bei unseren letzten Einkäufen dafür gesorgt, dass wir die wichtigsten Kräuter dabei haben. Vor unserer Reise war ich bei einem Heiler in Palästina in der Lehre. Ich habe eine ähnliche Operation schon gesehen und dabei assistiert. Wenn du möchtest, kann ich sie durchführen. Der Mann sah alles andere als glücklich aus. Die Beschreibung, was zu erwarten war, klang sehr klar. Der Jüngling schien zu wissen, wovon er redete. Ihm war aber alles andere als wohl dabei, von einem 14-Jährigen operiert zu werden. Allerdings schien die Alternative noch weniger erstrebenswert. »Dann bleibt mir wohl vernünftigerweise keine andere Wahl«, sagte er. Jesus holte eine Pinzette und einen kleinen Dolch und wies an, diese in kochendes Wasser zu legen, wie er es bei den Essenern gelernt hatte. Dann wurden die stärksten Männer geholt, um den Patienten während der Operation festzuhalten. Jesus sprach ein kurzes Gebet, dann besah er sich nochmals die Wunde. Mit einem raschen Schnitt stach er zu und fuhr mit dem Dolch den Muskelstrang entlang, bis er einen Widerstand spürte, wo kein Knochen war. Mit dem Dolch in der rechten Hand hielt er die Wunde offen, während er zielsicher mit der Pinzette die Pfeilspitze aus der blutenden Wunde des zitternden und schreienden Mannes holte. »Operation geglückt«, sagte er. Dann nahm er die vorbereitete Kräutertinktur, füllte sie in ein frisch gewaschenes Tuch und verband den Arm. Einige der Männer standen mit offenen Mündern herum. So etwas hat noch keiner gesehen. Es hätte auch keiner geglaubt, wenn er es gehört hätte. Da die Wunde in den nächsten Tagen rasch verheilte, wurde er von da an Jesus der Heiler genannt. Am Abend saßen die Männer ums Feuer, es gab gebratenes Kamel und Pferdefleisch, dabei forderte Alexander Jesus auf, »Heiler, bitte erzähle uns von deiner Zeit, als du in Palästina bei einem Heilkundigen in der Lehre warst.« Das tat Jesus. Er erzählte kurzweilig und spannend, ließ dabei auch eine Menge von der Lehre der Essener einfließen, aber nur das, was ihm gut und nachahmenswert erschien. Keiner der Anwesenden würde diesen Abend jemals vergessen. Vieles von dem, was Jesus sprach, wurde von den Zuhörern später weitergegeben. Vieles von den ethischen, philosophischen und religiösen Lehren, die er dabei gab, hatte Einfluss auf die Zuhörer und deren Denken, Reden und Handeln. Aber auch Jesus lernte etwas an diesem Abend, nämlich dass er einen großen Einfluss haben konnte, wenn er als Heiler und Lehrer auftrat. Und dass er genau das sein wollte, war ihm seit diesem Abend klar. Wenn ich heilen kann, hören die Menschen auf das, was ich sage. So werde ich ein Heiler des Körpers, des Geistes und der Seele. An diesem Abend schlief er so vertrauensvoll ein, wie vielleicht nie zuvor. Er wusste, was er wollte und wie er in diesem Leben auftreten würde. Er wusste aber auch, dass er noch viel lernen musste, um einst genauso erfolgreich auftreten zu können wie heute. Wurde Jesus bis dahin als so etwas wie ein Lehrbub angesehen, der nette kleine Kerl oder Gehilfe, den man überall hinschicken konnte, um etwas zu erledigen, das die anderen nicht machen wollten, so war er plötzlich nicht minder angesehen als die Kaufleute. Er stand sogar im Ansehen über den Karawanenführern. Er sah dies mit Wohlgefallen, bildete sich aber nichts darauf ein. Die Tatsache, dass er sich auch weiter nicht zu schade war, die einfachsten und unangenehmsten Tätigkeiten rasch und mit einem Lächeln im Gesicht zu erledigen, war etwas, das alle bewunderten. Natürlich bemerkte Jesus diese Bewunderung, ließ es sich aber nicht anmerken. Von daher war die Reise nach Herat, obwohl sie sehr anstrengend war, für ihn eine äußerst angenehme Zeit. Auch das Wetter machte ihn nicht zu schaffen, denn diese Etappe der Reise fand im Juli statt. Da sie jedoch im Hochgebirge waren, war es nicht zu heiß. Auf den Berggipfeln und in den höheren Lagen gab es zwar noch Schnee, aber auf den Pfaden in den Tälern und an den Hängen lag keiner mehr. Es war auch nicht so nass wie während und nach den Schneeschmelzen. Der Boden war vielmehr relativ trocken und für Mensch und Tier gut zu begehen. Selbst die Passstraßen waren jetzt schneefrei. So kamen sie ohne weitere größere Zwischenfälle in der zweiten Augustwoche in Herat an, der letzten Stadt im Akkasidenreich, durch das sie jetzt 2000 Kilometer gereist waren. In Herat blieben sie für 4 Tage. Wieder wurden Vorräte ergänzt, natürlich boten die Händler auch wieder ihre Waren an. Etwas hatte sich aber geändert. Jesus ging mit Agathokles und dem Führer der Karawane, zu welcher der vom Pfeil getroffene Mann gehörte, zu einer Kräuterhandlung. Sie kauften dort allerlei Heilpflanzen. Jesus erläuterte deren Wirkung und Anwendung. Allerdings sagte Agathokles dran: Ich fürchte, dass ich mir davon das wenigste merken kann. Was soll ich nur machen, wenn du nicht mehr bei uns bist? Der andere Karawanenführer stimmte ein. Mir geht es ganz genauso. In diesem Moment weiß ich es, aber im Notfall werde ich es vergessen haben. Doch Jesus lächelte die beiden an. Wenn ihr wollt, können wir uns jeden zweiten Abend zusammensetzen. Ich erkläre es euch dann nicht nur, wir üben auch Tinkturen anzurühren und Verbände anzulegen. Aber ich wüsste noch ein paar weitere Sachen. Ein verständiger Mann lernt nämlich nicht durch Hören, sondern durch Tun, durch Machen, durch Handeln, durch Anwenden. Agathokles strahlte übers ganze Gesicht. Jesus, du bist der jüngste Weise, der mir je begegnet ist. Dich will ich gern als meinen Lehrer annehmen. Ich weiß, ich bin lernfähig, aber nicht durch Hören, sondern durch Handeln. Bitte sei mein Lehrer. Auch die anderen stimmten ihm zu, als er ihm die Hand reichte. Jesus, schlag ein, du wirst die nächsten Wochen mein Lehrer sein. So wurde Jesus, der Jüngling, zum Lehrer zweier alter, hoch angesehener Experten für Fernreisen. Ende dieses Kapitels.